Wenn du ja schon auf der Sonne unterwegs warst, würde mich erstmal prinzipiell interessieren, wie ist es denn, auf so einem Forschungsboot zu sein und wie ist der Alltag abgelaufen?
Ja, also die Zeiten auf so Forschungsexpeditionen sind immer sehr, sehr intensiv. Also es sind sehr lange Tage und man arbeitet eigentlich rund um die Uhr, beziehungsweise immer dann, wenn man eine bestimmte Station erreicht. Das ist also ein Ort, den man befährt, wo dann Forschungsarbeiten geplant sind. Und da ist es ganz egal, ob es 2 Uhr nachts ist oder 16 Uhr am Nachmittag. Man fängt dann an und arbeitet halt, bis es fertig ist.
Und wie es wurde auch beschrieben, dass das Boot sehr viel unterwegs war und sehr viel Schwankungen hat. Wie verändert sich das Plastik um einen rum? Weil es wurde ja beschrieben, dass es quasi zwei verschiedene Arten gibt, quasi das Plastik zu untersuchen. Erstmal den Sichtkontakt, einfach drauf gucken und dann auch quasi Messungen erstellen. Gibt es da Veränderungen durch Witterung beispielsweise?
Ja, also das Material ändert sich sehr stark. Das sieht man ja schon, wenn man zum Beispiel an der Sandkiste vorbeikommt und sieht dort irgendwelche Plastikschaufeln. Die verlieren ja ganz schnell ihre Farbe und werden auch brüchig über die Zeit. Das liegt daran, dass Plastik unter Umwelteinflüssen eben stark verwittert, insbesondere durch UV-Strahlung oder, wenn wir jetzt ans Meer denken, auch durch Wind und Wellen. Und so verändert sich das Material tatsächlich. Wenn man von Land kommt, ist es noch eher als neues Produkt vielleicht zu erkennen und auch noch weniger stark fragmentiert oder in kleinere Teilchen zerbrochen. Aber je weiter man dann ins offene Meer kommt und weiter weg ist von den Quellen, desto stärker verwittert ist es und desto schwerer kann man es auch überhaupt noch als Plastik erkennen.
In den Weltmeeren gibt es ja zahlreiche Müllstrudel, die ihr auch auf eurer Pressemitteilung erwähnt. Der größte Müllstrudel befindet sich ja zwischen Kalifornien und Hawaii im nördlichen Teil des Pazifiks. Wie kann ich mir denn und die ZuhörerInnen da draußen so einen Müllstrudel vorstellen?
Ja, also das ist dieses Ansammlungsgebiet, was großer nordpazifischer Müllstrudel genannt wird. Dort wird also viel Material, was an der Oberfläche treibt, zusammengetrieben, dadurch, dass die hauptsächlichen Wind- und Wellenbewegungen einfach dort zu dieser Strudelbewegung führen. Man kann sich das so vorstellen, dass man, wenn man auf dem Schiff sich befindet, auf dem Deck und ins Wasser guckt, dass man selbst während der Fahrt auch viel Plastikteile sehen kann. Und darauf basiert genau diese zweite Beobachtungsform, wo wir während der Fahrt auf die Wasseroberfläche geguckt haben und Plastikteilchen gezählt haben. Es ist aber durchaus nicht so, dass es wie ein Müllteppich ist. Das wird ja gerne in der Presse auch so erzählt. Aber so ist es dann doch nicht. Also man sieht immer wieder Plastikteile, auch größere, auch kleinere, viel was zerbrochene Kisten zum Beispiel sind. Aber es ist nicht so, dass man relativ leicht das auch abfischen könnte. Also das ist ganz wichtig zu verstehen.
Du sprichst ja gerade die Schwierigkeit an, das quasi zu ja präventiv oder zu quasi dann rauszucatchen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das quasi, wenn das leider Gottes ja schon im Meer gelandet ist, rauszufischen?
Ja, das ist die große Problematik. Man hat dann eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Also der Ozean oder die Ozeane bedecken ja 2 Drittel von der Oberfläche unseres Planeten. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man überhaupt keine Möglichkeit hätte, das Material herauszusammeln. Und dazu kommt auch, dass es, wenn es stärker verwittert ist, eben auch absinken kann. Also selbst Material, was eigentlich leichter ist als Wasser und an der Oberfläche erstmal schwimmt, wird dann bewachsen mit sogenannten Biofilmen, wird dadurch schwerer und kann dann eben in der Wassersäule in die Tiefe absinken. Und dann hat man natürlich gar keine Möglichkeit mehr, es zu entfernen.
Und gibt es ein Szenario, dass irgendwann gar kein Meer mehr Plastik mit einem Plastik bedeckt ist, beziehungsweise vorkommt?
Dass es verschwindet über die Zeit, meinst du?
Nein, dass man also, du hast ja gerade erwähnt, dass 2 Drittel der Meere quasi schon quasi bedeckt ist, beziehungsweise schon viel Plastik vorhanden ist, aber gibt es ein Szenario, dass es quasi, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade weitergeht oder passiert, dass einfach quasi alles bedeckt ist und dass man an der Ostsee steht und die schönen heranrauschenden Plastikwellen beobachten kann?
Ja, nee, also die Erde ist von 2 Drittel Ozean bedeckt.
Also.
Also der Ozean selber natürlich nicht 2 Drittel von Plastik, zum Glück. Aber es ist tatsächlich so, dass es ja Hochrechnungen gibt und dass diese ergeben haben, dass wir sehr drastisch die Plastikproduktion, den Verbrauch, aber vor allem auch das, die Emissionen in die Umwelt begrenzen müssen, um dieser Problematik überhaupt Herr zu werden. Also es passiert schon etwas mit dem Material, aber es dauert je nach Umgebung Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, bis dieses Plastik tatsächlich dann komplett abgebaut wird, wenn das überhaupt jemals passiert.
Und welche Auswirkungen hat das Mikroplastik auf das Ökosystem des Meeres und auch auf den Menschen?
Ja, das ist derzeit in intensiver Untersuchung. Man weiß, dass auch große Plastikteile ja sich negativ auf Meeresbewohner auswirken können. Da gibt es ja die Bilder, die sich ja jeder auch kennt, wo zum Beispiel Schildkrötenpanzer verformt sind, weil da so ein Sixpack-Holder sich befindet, oder auch, dass große Meeresbewohner, also marine Säugetiere, sich in alten Netzen oder Bestandteilen verfangen und dann vielleicht verhungern oder ersticken. Also all diese Bilder kennt ja jeder von uns. Es gibt aber auch durchaus inzwischen einige Felduntersuchungen, die zeigen, dass auch dieses Material, was sich jetzt in der Umwelt befindet, also die tatsächlichen Konzentrationen, sich auf gewisse besonders empfindliche Ökosysteme auch negativ auswirken können, wie zum Beispiel auf gewisse Korallenriffe.
Kann man das, weil du das ja nochmal gerade erwähnt hast, kann man das auf eine Gruppierung an Firmen, die ja sehr groß sind, quasi herunterbrechen, welche Firmen da sehr häufig vorkommen, und könnte man die quasi dafür mitverantwortlich machen?
Also das ist sicher auch ein Ansatz, dass man eben bei der Herstellergewährleistung ansetzt. Das ist eine der vielen Maßnahmen, die gerade diskutiert wurden. Gerade letzte Woche gab es ja wieder eine Verhandlung für das globale Plastikabkommen, wo unter anderem auch dieser Aspekt behandelt wird. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Maßnahmen, so zum Beispiel, dass man auch einfach sich im Verzicht übt, dass man von diesen Einwegprodukten wegkommt und mehr auf Mehrweg geht, dass man versucht, stärker auf Recycling zu setzen, als immer wieder neues Plastik herzustellen. Und in gewissen Systemen funktioniert das ja sehr gut. Zum Beispiel bei den PET-Flaschen in Deutschland wird ja das allermeiste Material tatsächlich zurückerhalten und ist eben auch recycelbar. Aber das trifft leider bisher auf sehr, sehr wenige Produkte überhaupt nur zu.
Du sprichst gerade ja verschiedene Initiativen an, und es gibt im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen soll in diesem Jahr, im Jahr 2024, ein Plastikabkommen verabschiedet werden, um die Verschmutzung der Meere durch Plastik zu stoppen. Das Netzwerks Scientist Collection of Efficiency Plastic Treaty, das aus unabhängigen WissenschaftlerInnen und technischen ExpertInnen besteht, steht der Delegation der UN-Mitgliedstaaten dabei beratend zur Seite. Bist du denn selbst Teil des Netzwerks, beziehungsweise was hältst du davon?
Ja, also ich bin tatsächlich auch dabei bei der Scientist Coalition for an Effective Plastics Treaty. Wir sind inzwischen, glaube ich, ca. 300 Wissenschaftlerinnen, die weltweit sich zusammengeschlossen haben auf allen möglichen Erfahrungsstufen, um eben unsere Expertise einzubringen und gerade jetzt die Erstellung einer tatsächlich effektiven Plastics Treaty zu unterstützen. Und gerade bei dieser letzten Verhandlung, das war die vierte Verhandlung, die jetzt gerade in Ottawa stattgefunden hat in Kanada, sind 60 Mitglieder aus dieser Scientist Coalition vor Ort gewesen und haben ganz viele beratende Gespräche geführt und sich einfach zur Verfügung gestellt, um den Stand der Wissenschaft und Technik in diese Diskussion mit einfließen zu lassen.
Hast du denn den Eindruck, dass das wahrgenommen wird von den Mitgliedstaaten, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, das Abkommen des Umweltprogramms ja quasi umzusetzen dann auch?
Ja, die Umsetzung, das ist natürlich ein Aspekt, der hier eben auch mit diskutiert wird. Also wie kann man das tatsächlich dann wirksam machen, das Abkommen? Da stecke ich allerdings im Detail nicht drin. Aber so wie ich das gehört habe, es gab tägliche Berichte an die Scientist Coalition, haben die tatsächlich ihre Kontaktzeit und ihren Einfluss von der ersten Verhandlung an bis jetzt zur vierten Verhandlung extrem stark erweitern können. Dadurch, dass am Anfang vereinzelte WissenschaftlerInnen dort waren und jetzt eben 60 Personen dort zur Verfügung standen. Und ja, eine Verhandlung steht noch an, die ist jetzt geplant für den Herbst, und dann soll dieses Abkommen stehen.
Und wenn wir jetzt den Blick von dem ganz großen politischen Weltbild auf die Einzelperson tun, wo und wie kann man denn effizient was gegen die Verschmutzung der Weltmeere tun? Gibt es Initiativen, an denen man sich beteiligen kann? Beziehungsweise was empfiehlst du als Privatnutzer, dass man quasi Plastik verhindert?
Ja, also wir können natürlich an unserem Verhalten immer auch etwas verändern und selber mithelfen, die Situation zu verbessern. Das fängt eben da an, wo man sich Mehrwegflaschen und auch Mehrwegdosen wie deine Frühstücksbox anschaffen, die wir dann einfach auch so lange verwenden, bis sie dann wirklich auseinanderfallen. Auch gibt es natürlich solche Möglichkeiten, wie in Unverpacktläden einzukaufen, aber das ist etwas, was es nicht überall gibt und was vielleicht dann auch immer etwas teurer ist, sodass man sich ja auch nicht von allen erwarten kann, dass sie da jetzt ausschließlich einkaufen. Aber das sind so Varianten, wo man auf jeden Fall etwas tun kann. Und natürlich, dass man in der Umwelt keinen Müll zurücklässt. Man sieht ja ganz viel jetzt in den Parks. Alle wollen raus, alle wollen picknicken und wollen die Vögel hören. Und da quellen diese Mülleimer einfach über, dass man vielleicht einfach sein Material da nicht auch noch daneben stellt, weil es dann verweht wird und vielleicht im Fluss und irgendwann im Meer landet, sondern das mitnimmt oder eben zum nächsten Mülleimer, wo dann noch Platz ist.
Also passiert gerade sehr, sehr viel im Bereich des Plastiks. Wann sind die denn die kommenden Expeditionen, damit man wieder mehr Eindrücke bekommt, wie gerade die aktuelle Situation auf den Meeren ist?
Ja, also dass diese Expedition rein sich um Mikroplastik gekümmert hat, war tatsächlich ein Novum. Das hat zum ersten Mal so stattgefunden. Ansonsten sind diese Forschungsexpeditionen meist auf 2-3 Jahre ausgebucht und von verschiedenen Gruppen, die dann eben das wissenschaftliche Programm bestimmt dominiert. Wir haben jetzt konkret immer noch ganz viele Daten, die wir auswerten, auch wenn die Expedition eben schon 5 Jahre her ist. Da werden dieses Jahr noch einige Publikationen kommen, wo wir die ganzen Daten dann eben auch auswerten wollen, die wir gewonnen haben auf dieser sehr wichtigen, aber natürlich auch sehr teuren Expedition, muss man ja auch sagen. 5 Wochen und so viele Wissenschaftler dort unterwegs und dann die jahrelange Forschung, die in den Laboren dann eben hinterher noch betrieben wird. Also von daher sind wir erstmal daran, noch die ganzen Ergebnisse zu generieren. Und ich habe tatsächlich jetzt selber noch keine Expedition geplant, aber unsere Kollegen und Kolleginnen, zum Beispiel im Alfred-Wegener-Institut oder auch am GEOMAR, Ozeanforschungsinstitut in Kiel, die sind relativ regelmäßig auf den Meeren unterwegs und häufig wird dann eben auch im Bereich Plastik Material mitgesammelt.
Wenn du jetzt in die Zukunft kommst, was würdest du dir wünschen, was sich quasi verändert, beziehungsweise welche vielleicht auch Forderungen hattest du denn, um die Situation langfristig zu verändern?
Ja, ich glaube, dass es wirklich diese ganz, ganz breite Front an Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Da ich in der Wissenschaft bin, wünsche ich mir natürlich auch mehr Innovation und Förderprogramme, um zum Beispiel Polymermaterialien zu entwickeln, die weniger problematisch sind. Denn ganz wegzudenken ist ja Plastik schlichtweg nicht aus unserem Leben. Und sei es jetzt in der Medizin, wo Sterilität einfach das höchste Gebot ist und dass deshalb eben viele Materialien aus Plastik sind. Mein Forschungsbereich bezieht sich vor allem auf die Chemikalien, die in diesem Plastik eingesetzt werden, um bestimmte Produkteigenschaften auch zu gewährleisten. Und da wünsche ich mir, dass in dieser Global Plastics Treaty ein Bereich sich damit beschäftigt, dass die Chemikalien vereinfacht werden müssen. Denn es gibt aktuell ungefähr 16.000 Chemikalien, die sich in Plastik befinden können. Und vor allem kennt man diese Informationen nicht. Das ist häufig ein Industriegeheimnis. Und das bedeutet eben, dass ganz viel Material gar nicht recycelbar ist. Wenn man dies jetzt aber stark vereinfacht und dann wirklich auf solche Chemikalien verzichtet, wo man weiß, dass sie problematisch sind und auf wenige setzt, die auch ausgewiesen sein müssen, dann legt das eine gute und wichtige Grundlage für ein zukünftiges Recycling.
Und kann man darauf als Privatnutzer achten? Gibt es quasi eine Möglichkeit herauszufinden, welche Chemikalien verwendet werden, dass man zum Beispiel Plastik kauft, wo nur unbedenkbare Chemikalien vorhanden sind?
Soweit ich weiß, gibt es das noch nicht und ich wüsste das auch gerne, denn wir haben aufwendige Laboranalytik dahinter, um zu verstehen, was da eigentlich für Chemikalien darin sind. Aber bei den 16.000 Stoffen hat man eben auch wenig Möglichkeit, die alle zu identifizieren. Das kann aktuell niemand und das ist auch ein weiterer Grund, dass man eben darauf hinwirkt, dieses alles zu vereinfachen, um das Material am Recycling zuführbar zu machen.
Dann haben wir ja schon ein wenig Inspiration vielleicht auch für die nächsten Verhandlungen. Dann bedanke ich mich vielmals, falls du jetzt nicht noch abschließende Worte hast bei dir, Annika, und wünsche dir ganz viel Kraft bei der Auswertung und dass die nächsten Verhandlungen hoffentlich positiv sind und
Ja, man hat zumindest erreicht, dass jetzt bis zur nächsten Verhandlung auch währenddessen weitere Gespräche laufen, da man eben gesehen hat, dass noch extrem viel Diskussionsbedarf da ist, um hoffentlich bis zum Ende des Jahres dieses Abkommen zu erreichen. Und ich wünsche mir, dass es wirklich effektiv wird und uns und unsere Umwelt zu schützen vermag.